Unser Israel gibt es nicht mehr. Das ist der Titel eines Buches von Susanne Glass und Jenny Havemann, das zu Beginn dieses Jahres beim Langen Müller Verlag erschien. Die beiden Autorinnen verbindet nicht nur eine Freundschaft, sondern die beiden Nahost-Expertinnen schildern im Buch aus unterschiedlichen Perspektiven ganz offen ihre jeweiligen Erfahrungen und Ängste. Sehr persönlich berichten beide über ihre Erlebnisse in Israel und den Palästinensergebieten im Zusammenhang mit dem traumatischen Anschlag am 7. Oktober 2023. Mein heutiger Podcast-Gast ist Jenny Havemann. Sie ist Politikanalystin und Unternehmerin, lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Tel Aviv und sieht sich als deutsche Bloggerin immer wieder mit offenem Antisemitismus konfrontiert. Auch das Thema unseres heutigen Podcast-Interviews ist Antisemitismus. Meine Fragen an Jenny führen in ihr Engagement, ihre Erfahrungen in Deutschland und Israel, ihre persönliche Perspektive sowie ihre Sicht auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Denn seit dem 7. Oktober 2023 ist die Welt eine andere. Auch darüber werden wir sprechen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren. Ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Abend, liebe Jenny. Vielen herzlichen Dank, dass du gleich zugesagt hast und in den Podcast gekommen bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Ich habe mich sehr auf dich jetzt gefreut, auch auf das Vorgespräch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Auch wenn das Thema, das wir uns jetzt heute mal rausgepickt haben oder ich mir rausgepickt habe, finde ich traurig ist und auch sehr düster. Aber vielleicht schaffen wir es ja mit deinem Wissen und auch mit dem Bericht über dein Engagement, etwas Zuversicht reinzubringen in dieses Thema.
Ja, hoffentlich.
Schauen wir mal. Ja, ich würde gleich starten, außer du, Jenny, hast irgendwelche Wünsche, Anregungen vorweg. Möchtest du? Nein? Gut, dann fange ich an. Jenny, ich habe gerne das Buch gelesen, das du geschrieben hast mit Susanne Glass zusammen. Ich habe das Buch geschrieben, Unser Israel gibt es nicht mehr. Und in diesem Buch hast du auch geschrieben oder unterschieden zwischen altem und neuem Antisemitismus. Und deswegen meine Frage an dich, warum machst du diese Unterscheidung? Auf was zielst du dabei ab?
Es geht zwar jetzt in dem Buch jetzt speziell nicht um Antisemitismus, ja, es geht um Israel und wie sich Israel verändert hat in den letzten Jahren, aber natürlich gibt es auch verschiedene Formen von Antisemitismus und es gibt auch eine Form, die relativ, wenn man das so sagen kann, neu ist, ja, also wenn man vom neuen Antisemitismus sprechen kann, das ist der israelbezogene Antisemitismus. Und der unterscheidet sich in sogenannten 3Ds. Delegitimierung, also wenn man Israels Existenz abspricht, delegitimiert. Dann gibt es die sogenannte Dämonisierung, also wenn man sagt, im Prinzip ist das ja nicht neu, das kennen wir ja noch aus dem Mittelalter, die Juden sind das große Böse, der Satan, ja, also Dämon. Und doppelte Standards, also was auch ganz oft gerade bei der UN passiert, wo Israel mit hunderten Resolutionen gegen Israel ja verabschiedet werden, aber Länder, wo tatsächlich mal nötig wäre, da etwas zu tun, Iran, Nordkorea, Jemen etc. etc., da passiert dann nichts oder sehr, sehr wenig. Und das sind dann die doppelten Standards. Und diese 3Ds sind halt eben dieser Antisemitismus, der neue, wenn man das so sagen kann. Allerdings, wie du schon gemerkt hast, bei der Dämonisierung ist das ja so, dass es gibt viele verschiedene Antisemitismusformen. Es gibt den Antijudaismus und so weiter. Es gibt den modernen Antisemitismus, diese Juden regieren die Welt und so weiter, sekundären etc. Das wäre jetzt ein ganzer Vortrag, das so weit wollen wir nicht gehen. Aber sehr, sehr viele Formen kommen wieder zurück oder die sind kontinuierlich. Also so etwas wie zum Beispiel diese Dämonisierung. Juden trinken Blut, ja. Damals hat man gesagt, wir trinken christliches Blut. Du wirst dich wundern, es gibt tatsächlich Menschen, die das immer noch glauben, dass Juden zum Beispiel Blut von christlichen Kindern nehmen, um die Matza für Pessach zu backen. Also es wurden tatsächlich Rabbinern noch vor ein paar Jahren solche Fragen immer noch gestellt. Das sind so diese aus dem Mittelalter, ja, diese Vorurteile oder Verschwörungen. Die Juden regieren die Welt. Juden sind das große Dämon. Heute sagt man Kindermörder Israel und so weiter, ja. Also sehr, sehr viele Bilder und Sprache wiederholt sich bei dem Antisemitismus. Deswegen ist das, kann man jetzt nicht 100% sagen, alt und neu. Aber natürlich was sich verändert hat, ist, wir hatten ja vor allem in der Nazi-Zeit, jetzt wenn man von dem großen, sage ich mal, Antisemitismus der Vergangenheit oder der modernen ausgeht, eher den nationalistischen oder Nazi, ja, Antisemitismus, also den Rechtsextremen, den gibt es immer noch. Es gibt immer noch Rechtsextreme, Nazis, ja, Anschlag in Halle etc. Aber der ist, ich sag mal, in der Zahl nicht so groß und nicht so aggressiv wie der neue, in Anführungszeichen, der jetzt sich gerade sozusagen gegen Juden, aber mit dem Feindbild Israel eben gegen Juden richtet. Das ist eben der Linksextreme oder der Islamistische.
Mhm.
Ja. Ich will nicht sagen manche sagen muslimischer Antisemitismus, weil auch natürlich auch in der muslimischen Welt oder in der muslimischen Gesellschaft man das nicht so genau trennen kann. Also es gibt ja Muslime, die sind jetzt keine Islamisten, haben aber trotzdem antisemitische Stereotype. So wie genauso wie es auch unter den Deutschen nicht alle Antisemiten sind jetzt Rechtsextreme oder Linksextreme, sondern es gibt auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, das sagt man ja auch immer, wenn man sagt, gibt auch Antisemitismus aus der Mitte, die einfach antisemitische Stereotype haben. Vorteile.
Also das mit dem Blut, was du jetzt erzählt hast, also ist mir richtig kalten Rücken runtergelaufen, weil das ist ja wirklich mittelalterlich, wie du es wirklich auch schon bezeichnet hast. Wenn ich dir so zuhöre, merke ich, dann hat der Antisemitismus mehrere Masken. So könnte ich es verstehen. Weißt du, dass man sagt, da gibt es ganz gruselige und dann gibt es welche, die sind vielleicht ein bisschen freundlicher zugewandt, wenn sie auch trotzdem eine Maske sind und nicht unbedingt gut, aber sie sehen nicht ganz so gruselig aus. Mhm. Was denkst du denn, was ist denn die gefährlichste Form des Antisemitismus?
Das kann man so, glaube ich, nicht genau sagen. Das wäre jetzt auch anmaßend, das jetzt von mir so zu beurteilen. Aber auf jeden Fall sehen wir vor allem in den letzten Jahren, und das ist nicht erst in den letzten zwei Jahren, nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern ich habe das auch schon vor 10 Jahren und auch vor 20 Jahren erlebt, dass eben diese Mischung aus linksextremem Antisemitismus, der viele Jahre gar nicht so ernst genommen wurde. Man hat das irgendwie so ein bisschen belächelt. Aber als ich noch im Vorstand vom Jüdischen Studentenverband war, haben schon linksextreme Gruppen zum Beispiel die Hezbollah unterstützt. Also die Terrororganisation im Libanon, ja, die Iran-Proxys. Und damals war ich schon total verwundert. So, wie kann es sein, dass eine Antifa-Gruppe Hezbollah unterstützt? Und das war aber der linksextreme Antisemitismus war noch nicht so aggressiv in ihrer Ausdrucksform. Das war so ein bisschen latent. Aber das hat sich gemischt, gerade in den letzten Jahren eben mit diesem islamistischen Antisemitismus, der sich eben gegen Israel richtet. Und das hat schon auch in der linksextremen Szene Tradition. Also die haben auch zum Beispiel, auch die RAF hat ja durchaus Terrororganisationen, auch islamistische, auch palästinensische Terrororganisationen unterstützt und mit denen zusammen geübt etc. Also es ist jetzt nichts Neues, aber es hat natürlich immer mehr Zulauf bekommen. Es ist immer aggressiver geworden. Und Das ist das, was ich zumindest in dem Alltag, und das sehen wir ja, also alleine in den letzten Tagen, Wochen, was man alles für Nachrichten bekommen hat, dass irgendwelche Läden sagen, wir wollen keine Juden, dass Juden unsere Läden oder unsere Restaurants nicht betreten, also schreiben das ans Fenster, weil sie eben sozusagen ihren Antisemitismus mit ihrer Israel-Kritik in Anführungsstrichen verdecken. Das Ganze, die ganzen pro-palästinensischen Camps und Demonstrationen sind unfassbar aggressiv und es gab ja auch viele auch gewalttätige antisemitische Straftaten, die damit verbunden sind. Ich habe so viele Bekannte und Freunde, die jüdische Studierende in Deutschland sind oder auch in den Schulen zum Beispiel. In den Schulen wollen sich keine jüdischen Schülerinnen und Schüler outen, dass sie jüdisch sind, weil sie Angst haben. Die Studierenden haben Angst, dass man überhaupt weiß oder merkt, dass sie jüdisch sind am Campus. Und wenn das jemand weiß, dann trauen sich zum Beispiel nicht, in die Mensa zu gehen. Also es hat schon eine sehr, sehr, wirklich eine auch körperlich gefährliche Dimension angenommen.
Mhm. Wo kommt dieser extreme Hass her? Kannst du dir das erklären?
Also Antisemitismus kommt, ja, der existiert seit mehr oder weniger seit es Juden gibt oder seit, sagen die ersten Antisemitismusformen dann kam. Und der hat sich einfach in verschiedenen Gesellschaften weiter verbreitet. Mhm. Ich finde es, was ich super schwierig finde und auch gefährlich finde, wenn man dann anfängt, das sieht man immer wieder auch in den Nachrichten oder auf Social Media, dass Menschen versuchen, das zu rechtfertigen, indem sie sagen, naja, kein Wunder, bei dem, was irgendwie Netanyahu macht oder bei dem, was die israelische Regierung macht, das ist ja kein Wunder, dass es Antisemitismus gibt oder Israel-Hass gibt. Das ist super einfach, also ich finde es einfach gefährlich und unverschämt. Das ist ja auch, du sagst ja auch nicht zu einer Frau, die dann sexuell angegangen wird, naja, selber schuld, die hat ja einen kurzen Rock angezogen. Also es ist einfach, Hass ist Hass, wie du sagst, ja. Also Judenhass ist Judenhass. Und der hat sich einfach durch die Jahre, durch die Gesellschaften immer wieder eben in verschiedene, deswegen gibt es das so viele verschiedene Formen, auch wenn das so ein bisschen kompliziert ist, ich sag mal wissenschaftlich das oder zu erklären, auch in den Vorträgen das alles zu zeigen und detailliert so auseinanderzunehmen. Aber es hat eben immer wieder so eine neue Form angenommen. Zum Beispiel nach der Nazi-Zeit gab es dann den sekundären Antisemitismus, wo man gesagt hat, ach, hört auf jetzt über den Holocaust zu reden und oder so eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Es wurde immer wieder irgendein Vorwand gesucht. Es braucht halt immer wieder, ich meine, bei Rassismus ist es ja ganz anders, aber ähnlich in der Form, dass man einfach versucht, jemanden irgendwie einen Sündenbock für irgendwas zu finden. Ja, mhm. Die Juden waren immer gut als Sündenböcke, als Sündenbock einfach für alles, was irgendwie in der Welt schief läuft. Und heute sagt man, naja, irgendwie, keine Ahnung, die Juden und Israel sind verhindern Weltfrieden, ja, als ob das irgendwie sonst nichts Schlimmes auf der Welt passiert und nur weil die Juden, ich denke mir immer, wären wir jetzt alle, stellen wir mal vor, es gäbe jetzt plötzlich keine Juden und kein Israel und so weiter. Also das ist ja verrückt irgendwie zu glauben, dass irgendwie alle Probleme dieser Welt irgendwie gelöst wären, ja. Es ist wirklich schwer zu sagen. Ich kriege tatsächlich diese Frage relativ oft. Ja, woher kommt denn der Antisemitismus? Naja, woher kommt Sexismus oder ja, woher kommt Rassismus? Also es sind einfach bestimmte Menschen in der Abwertung von anderen Menschen vielleicht irgendwie sich selbst aufwerten wollen.
Mhm. Ja, frei nach Goethe, sich selber groß machen, indem man andere klein macht. Ja, klar, das kann es auch sein. Was erwartest du denn oder was würdest du dir wünschen von der deutschen Politik im Umgang mit dem Antisemitismus?
Wie viele Stunden haben wir?
Vielleicht kannst du es kurz zusammenfassen.
Ja, ich versuche mich wirklich kurz zu fassen. Ich glaube, was super wichtig ist, ist zum einen das Thema Bildung. Und das ist ja auch das, was ich jetzt zum Beispiel ehrenamtlich mache oder wir mit unserem Verein Hakesha ja auch viel machen. Bildungsarbeit, also an Schulen, an Universitäten, aber auch für Unternehmen und so weiter. Weil ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass die Menschen zum Beispiel verstehen, ja, was ist Antisemitismus? Welche Sprache ist diskriminierend? Weil wenn man das nicht versteht und wenn man das sich dann weiter dreht und weiter radikalisiert, dann kommt genau das zustande, was wir ja auch schon mal in der Geschichte gesehen haben. Also es ist wichtig, das zu verstehen und auch bewusst zu sein, wenn etwas passiert, wenn ich etwas sehe oder höre, dass ich dann mich zum Beispiel auch entgegenstellen kann, ja, bei irgendwie antisemitischen Aussagen, ob jetzt in der Firma, in der Schule, ne, im Freundeskreis und so weiter. Das Thema Bildung, super wichtig. Und das natürlich auch unterstützen, ja, von der Regierung jetzt, klar. Auch finanziell und mit verschiedenen anderen Mitteln. Das andere Thema ist natürlich auch Justiz. Es wurde so lange auf die leichte Schulter genommen. Die antisemitischen Vorfälle wurden mit irgendwelchen Ausreden dann durchgewunken, kann man sagen. Nein, das ist keine antisemitische Straftat. Der wollte ja nur politische Kritik zum Beispiel verüben. War ja so ein ganz berühmter Fall in Wuppertal, glaube ich, war das, wo jemand einen Molotow-Cocktail in eine Synagoge geworfen hat. Und dann hieß das ja, er wollte ja nur politische Kritik üben. Und also wirklich ganz klar benennen, auch in der Justiz und auch klar bestrafen, auch antisemitische Vorfälle, weil, ne, das dasselbe Thema. Wenn man das nicht bestraft zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann wird das immer mehr, immer aggressiver. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte, weil auf keinen Fall irgendwie einfach nur einmal im Jahr nie wieder und wir erinnern und so weiter und um tote Juden weinen, das bringt der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland gar nichts.
Ja. Ich würde ganz gerne noch mal kurz jetzt auf den 7. Oktober umschwenken. Dieser 7. Oktober 2023 hat ja vieles verändert. Und ich glaube, dass viele Christen, ich selber bin Agnostikerin, deswegen kann ich das vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehen, was in manchen Christen vor sich geht. Aber ich glaube, dass viele Christen nicht ganz erfassen und begreifen können, was dieser 7. Oktober für euch Juden bedeutet. Das ist das eine, was ich meine wahrzunehmen. Und das andere ist, ich habe auch den Eindruck, dass dieser 7. Oktober auch beim Antisemitismus was verändert hat. Du hast es vorher auch schon mal ganz kurz angesprochen. Da würde ich ganz gern von dir wissen, ist es so? Hat er tatsächlich was verändert, dieser 7. Oktober? Und meine zweite Frage ist, ist es so, dass die Christen tatsächlich einen falschen Blick auf diesen 7. Oktober haben? Haben sie nicht die gleiche Brille, auf die ihr als Juden auf diesen 7. Oktober aufhaben?
Ja, selbstverständlich. Aber das ist ja auch klar, weil man kann sich ja nicht 100% in jemanden reinversetzen, ja. Also wir haben ja unterschiedliche Erfahrungen, auch unsere Familien haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich beschreibe das auch in dem Buch, dass ich sage, meine Hoffnung war immer, dass ich die letzte Generation bin, die mit diesem Holocaust-Trauma groß geworden ist, ja. Also mit diesen Geschichten noch meiner Urgroßmutter und so weiter. Meine Kinder haben das natürlich, kriegen das natürlich immer noch mit. Aber sie kennen kaum noch jemanden, der eben oder die Holocaust überlebt haben. Deswegen ist es für die schon so ein bisschen weiter weg und nicht mehr so emotional und traumatisch. Und das ist genau das, was am 7. Oktober passiert ist. Dieses Trauma wurde wieder aufgerissen. Mhm. Sehr, sehr viele Sachen, die eben auch am 7. Oktober passiert sind, geht gar nicht mehr um die Anzahl. Also das heißt ja, der größte Terroranschlag oder Mord an Juden seit dem Holocaust. Es geht aber nicht nur um die Zahl, sondern es geht auch um das Wie. Mhm. Es war auf so eine brutale Art und Weise, wurden ganze Familien, es ging ja nicht nur Soldaten gegen Soldaten oder Terrororganisationen gegen Soldaten, sondern es war ja wirklich gegen alte Menschen, gegen Kinder, gegen junge und alte Männer und Frauen, die einfach in ihren Häusern saßen und einfach brutals überfallen wurden. Die Häuser sind zum Teil, ich war auch in so einem Haus mit einer ganzen Familie in Brand gesetzt worden. Es wurden Menschen verschleppt, Geisel genommen. Und sehr, sehr viele haben sich zum Beispiel unter Leichen versteckt oder in Schränken versteckt. Und das war so eine totale, also ich kriege auch Gänsehaut, weil ich so viele ja auch Geschichten und so viele Menschen auch kenne, denen das passiert ist, dass sie sagen, das war, hat sich genauso angefühlt, was wir aus den Holocaust-Geschichten kennen.
Mhm.
Genau dasselbe. Unter den Leichen verstecken, in Schränken verstecken und so weiter, um eben hoffentlich nicht getötet zu werden. Und diese Brutalität und diese vielen Parallelen zu den Holocaust-Geschichten, oder nicht nur Holocaust, ja, also wir haben ja dieses Trauma, diese Pogrome und so weiter ja immer wieder erlebt. Das hat natürlich unfassbar alle traumatisiert und auch die Jüdinnen und Juden außerhalb Israel unglaublich traumatisiert, das, was passiert ist und die ganzen Geschichten, die wir eben gehört haben. Und
Du engagierst dich ja sehr stark ehrenamtlich in dem Bereich. Du hast einmal diesen Hackathon gegen Antisemitismus, den du mitorganisierst und mitrealisierst. Und du gehst auch in Schulen, wie du es gerade selber angesprochen hast, ehrenamtlich und sprichst mit den Kindern, glaube ich, über den 7. Oktober, auch über Antisemitismus. So habe ich dich verstanden. Sag mal, du wirst ja bestimmt angefeindet. Das gehe ich mir ziemlich von aus. Du hast auch schon mal darüber gesprochen. Wie motivierst du dich? Jenny, wie schaffst du es, dass du, weil du hast ja nun auch selber 3 kleine Kinder, wie schaffst du es, dass du dich motivierst, dass du auch diese ganzen Anfeindungen ertragen kannst? Du trägst ja etwas.
Mittlerweile bin ich so ein bisschen zur Beratungsstelle geworden für alle andere Jüdinnen und Juden, die auch eben öffentlich sind oder sogar manchmal nicht Jüdinnen und Juden, aber die sich eben offen gegen Antisemitismus äußern oder für jüdisches Leben. Die fragen mich immer, wie schaffst du das? Werde gerade angefeindet, ich komme damit überhaupt nicht klar.
Mhm.
Ich habe, glaube ich, in deinem im ersten Podcast, wo wir gesprochen haben, gesagt, Sturheit, ne, und Gerechtigkeit sind. Ich glaube, dass das natürlich auch mit dazu gehört. Klar, ich habe mich ja nicht verändert als Person. Egal, ob manchmal in Wellen das mehr Hass oder mehr Bedrohungen gibt und manchmal weniger. Den reinen, ich sag mal, verbalen Hass, denke ich mir immer, versuche ich da so eine Wand zu ziehen und zu sagen, okay, die Person, die da jetzt ihren Hass gegen mich richtet, die projizierten ja nur ihren Hass auf mich, weil ich eben in der Öffentlichkeit stehe. Also es geht gar nicht um mich persönlich. Ich als Jenny, ja, bin sozusagen, werde beschimpft. Sondern es geht um was ich repräsentiere. Auf der anderen Seite hat das natürlich, wie wir ja auch vorhin besprochen haben, eine neue Qualität angenommen. Ich erzähle das auch im Buch, dass es beispielsweise sehr konkrete Drohungen gegen mich gab, einmal vor 2 Vorträgen in Hamburg. Und einmal hat mich das wirklich erschüttert. Wo zum Beispiel mir persönlich direkt Kriegsverbrechen vorgeworfen wurden. Also ich bin Kriegsverbrecherin und bin damit ein legitimes Ziel, um eben auch körperlich eben angegriffen zu werden. Und bei einer Veranstaltung wurde ja auch tatsächlich jemand angegriffen. Deswegen gab es ja auch zum Beispiel an der Uni Hamburg außer der Polizei noch privaten Sicherheitsdienst, den eben die Uni beauftragt hat. Und da gab es eine ganze Demo gegen mich. Und das hat mich schon, also diese beiden Vorfälle, die haben mich schon, schockiert. Und das ist schon mal ein anderes Level, wo man wirklich mit dem Gedanken spielt, wann wird denn irgendwas tatsächlich passieren? Bei irgendeiner Lesung, bei irgendeinem Vortrag oder wenn ich irgendwo einfach auf der Straße unterwegs bin und mich jemand erkennt. Mhm. Also es ist schon sozusagen die reale Angst um mein Leben hat tatsächlich neue Dimensionen angenommen.
Mhm.
Aber, das ist jetzt nicht deine Frage beantwortet, warum ich das immer noch mache, weil ich mir denke, wer soll das sonst machen? Ich bin in der Lage, das zu machen. Ich kann das. Ich habe alles sozusagen, alles, was dazugehört. Ich bin selbstständig, bin deswegen ja auch flexibel. Das ist ja auch eine Freiheit, die eben viele ja nicht haben, um zum Beispiel solche Vorträge zu halten, weil sie einen Vollzeitjob haben. Ich habe die emotionale Kraft, das zu machen. Und ich habe das Wissen, das zu machen. Und so viele sind es leider nicht, ja, also so viele Juden gibt es überhaupt nicht und die diese auch dann Sachen eben erfüllen, diese Bedingungen erfüllen, gibt es eben noch viel, viel weniger und wenn ich das nicht mache, gibt es nicht viele, die das dann in der Lage sind oder die die Kraft, die Zeit haben, das zu machen und ja.
Also meine Achtung hast du, meine Hochachtung dafür, weil es ist, so sehe ich es auch, sehr wichtig, dein Tun und auch richtig. Und ich finde es auch wunderbar, dass du viel an Schulen gehst, weil, wie du es vorher selber angesprochen hast, das fängt halt an mit der Bildung. Es ist so, wir müssen mit den jungen Menschen schon darüber sprechen. Jenny, du lebst ja nun jetzt mit deiner Familie, glaube ich, schon seit 10 Jahren ungefähr. Bei Tel Aviv, du hast, wie ich vorher auch sagte, 3 Kinder und du hast aber den Deutschlandbezug, weil ich glaube, deine Eltern leben immer noch in Deutschland, ne? Und auch deine Schwiegereltern leben in Deutschland. Du bist auch, glaube ich, beruflich viel Deutschland, Israel unterwegs. Empfindest du es so, dass es eher 2 Welten sind, zwischen denen du dich da bewegst?
Ja, natürlich sind das 2 Welten, aber die sind sich in manchen Sachen gar nicht so unähnlich. Also es gibt ja viele Sachen, die, ja, ich sag mal, die ähnlich sind. Also Israel ist ja zwar der Nahe Osten, ja, und sehr orientalisch, aber auch sehr europäisch geprägt. Das zum einen. Zum anderen, worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, in Deutschland ist ja auch noch, gibt es ja noch eine andere Gefahr, außer der, ich sag mal, der linksextremen und islamistischen, nämlich die, die rechtsextreme Gefahr, die ja immer größer wird und sich immer weiter auch in verschiedenen Landtagen, Bundestag und so weiter ausbreitet. Und da ist es auch interessant, einfach mal auch zu sagen, so, Leute, guckt euch doch mal an, was in Deutschland passiert. Also es wird immer so mit dem Finger auf Israel gezeigt oder auch irgendwo anders hin. Aber ich sag mal, die rechtsextreme Partei in Israel hat um die 10% bei den letzten Knesset-Wahlen bekommen, sind leider in der Regierung. Das macht das natürlich alles nicht viel einfacher. Ja, klar, es ist eine andere Qualität, wenn diese 10% dann sozusagen die Regierungsgeschäfte mitbestimmen und auch die Politik mitbestimmen. Aber es sind 10%. Und da hat, glaube ich, läuft Deutschland auf ein viel, viel größeres Problem zu. Ja, und das ist auch eins der Gründe, warum ich das mache, weil ich liebe Deutschland. Ich fühle mich immer noch total mit Deutschland verbunden, familiär, aber auch sonst. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, zwar nicht geboren, aber aufgewachsen und hab das wirklich, sehe das auch an, auch als Heimat und mir tut es auch weh und auch leid, dass, dass es in Deutschland, wir machen zum Beispiel den Hackathon, den du ja auch erwähnt hast, nächstes Jahr im Osten, also in einem Bundesland im Osten, das ist ja jedes Jahr in einem anderen Bundesland, genau auch aus diesem Grund, weil wir auch die rechtsextreme Gefahr und Radikalisierung auch auf dem Schirm haben mit unserer Bildungsarbeit. Und das, ja, die Demokratie auch in Deutschland irgendwo versuchen zu verteidigen.
Wenn du in Schulen arbeitest, also mit Schülern, wie alt sind die? Das wäre meine erste Frage. Und das andere, was mich interessieren würde, wie gehst du mit den jungen Menschen vor? Das heißt, darf ich mir das so vorstellen, dass du wirklich einen Vortrag hältst über das Judentum? Oder was machst du? Machst du mit denen einen Workshop oder Seminar? Was ist das, was du machst, Jenny?
Ja, das haben wir so ein bisschen gemeinsam, ne? Dass wir beide an anderen Schulen gehen. Mich würde auch mal deine Erfahrung interessieren. Wobei du arbeitest ja mit kleineren Kindern. Also es sind eher, ist das eher Oberstufe? Manchmal ist das 10. oder 9. Klasse, aber eher Oberstufe. Also es wäre auch mal interessant für jüngere Kinder so einen Vortrag auszuarbeiten, ist aber ein ganz anderer Ansatz, denn die Oberstufe ist ja schon viel, viel mehr auf Social Media unterwegs. Und das ist eins der ein Fokus, den ich auch in meinem Vortrag habe. Ich erzähle schon eine Art Vortrag über Antisemitismus hauptsächlich, also welche Formen von Antisemitismus gibt es. Ich zeige Ihnen verschiedene Bilder, verschiedene Sprache, Grafiken und so weiter, woran man das erkennen kann. Und dann zeige ich Ihnen aber auch relativ viele Social-Media-Posts und sage, okay, Social-Media-Kompetenz oder Medienkompetenz gehört aus meiner Sicht eben auch zur Bildung und auch zur Demokratiebildung dazu. Und da versuche ich Ihnen auch so ein bisschen allgemein zu erklären, ihr seid sozusagen die Zukunft, ja, ihr seid die nächste Generation, die dann auch das Land mitbestimmt. Ihr müsst verstehen, was ist in den Medien los, was ist Hass, was ist auch Fake News, was ist Propaganda, was sind Nachrichten, also da die Unterschiede und wie wird auf Social Media zum Beispiel auch von jetzt in dem Fall Terrororganisationen, aber es gibt es ja auch von anderen Gruppierungen, auch wirklich bewusst Propaganda verbreitet. Und das muss man ganz klar analysieren und verstehen können und hinterfragen können. Und dann stellen natürlich die Jugendlichen oder die Kinder ihre Fragen oder vielleicht was komplett was anderes. Fragen auch natürlich auch viel zu Israel oder auch zu Judentum. Wie lebe ich zum Beispiel mein religiöses Leben? Also es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Und wenn beispielsweise schwierige Fragen kommen, dann versuche ich das gar nicht so abzutun. Also ich kann das auch nicht stehen lassen natürlich, weil das braucht eine Antwort. Aber ich bin dann auch nicht irgendwie laut oder aggressiv, sondern ich hinterfrage das und sage zum Beispiel, wenn sie sagen, nur ein Beispiel, Taliban ist keine Terrororganisation, dann frage ich zurück, was ist denn eine Terrororganisation aus deiner Sicht? Mhm. Und dann versuchen sie natürlich auch nachzudenken. Und dann gucken wir, okay, dann schauen wir uns mal an, was ist denn die Definition von einer Terrororganisation? Mhm. Also ich glaube, das sind im Bildungsbereich, klar, die Kinder sind natürlich mit vielen Emotionen, Gedanken, was sie von zu Hause, von den Freunden bekommen. Es ist ja nicht nur die Schule, ich glaube, das wird oft irgendwie auch falsch wahrgenommen. Es ist ja nicht so, dass die alle gleich sind und die kommen einfach, nehmen die Informationen auf, schreiben dann ihre Hausaufgaben oder ihre Prüfung und gehen wieder nach Hause. Mhm. Sondern das ist ja natürlich, ist es ein ganzer Mensch mit, wie wir eben Erwachsene ja auch, mit all den Gefühlen, Erfahrungen, Einflüssen, die wir ja auch haben, durch eine Gruppe, durch Freunde, durch Familie. Und man muss diesem die Gefühlen natürlich Raum geben und diesen Hinterfragen oder diesen auch schwierigen Fragen, die man hat. Aber man muss die auch versuchen, dann auch umzuwandeln in Wissen oder nochmal weiterbilden, nachgucken, nachlesen.
Hast du denn persönlich als Jenny Havemann, hast du den Eindruck, Jenny, dass man in Deutschland noch ehrlich über Israel und den Antisemitismus sprechen kann?
Zum jetzigen Zeitpunkt, Claudia, nein.
Und was glaubst du, woran das liegt? Oder hat sich das so entwickelt? Also war das vor dem 7. Oktober anders?
Es war schon anders. Ich glaube, dass das Thema Antisemitismus, klar, es gab natürlich immer noch sehr, sehr viele Lücken. Und der Antisemitismus war, wie wir schon besprochen haben, immer noch da, auch in verschiedenen Formen. Aber es war nicht so emotional und nicht so aggressiv. Und es war auch nicht so verbreitet. Und das ist auch jetzt auch im Zusammenhang mit Israel nicht so verbreitet, zum Beispiel auch in den Medien. Also auch in den Medien gab es natürlich auch Journalistinnen und Journalisten sind ja auch Menschen mit ihren Meinungen und Erfahrungen. Da gab es auch welche, die sehr antisemitisch geframte, sage ich das dazu immer, Artikel oder Beiträge gemacht haben. Aber es war dann so, ich sag mal, einer in der Zeitung, eine in dem TV-Sender. Es hat mittlerweile einfach Ausmaße angenommen, die wirklich nicht mehr normal sind, wie man das so sagen kann. Also es ist wirklich erschreckend, wie viel wirklich auch zum Beispiel die Hamas-Propaganda. Und ich glaube, wenn du fragst, woran das liegt, ich glaube wirklich, dass diese Propaganda, das kennen wir ja auch, also das kennen wir aus der Nazi-Zeit, aber das kennen wir auch aus verschiedenen anderen Ländern. Es muss ja nicht mal eine Diktatur sein, ja. Also ich will jetzt auf keinen Fall jetzt Deutschland irgendwie mit Russland vergleichen, ja. Russland ist ein ganz, ganz anderes Level. Aber es ist einfach, wir sehen ja, wie einfach Menschen zu manipulieren sind.
Hm.
Ich meine, das sehen wir ja auch irgendwie bei der Werbung oder ne, sonst wo irgendwie auf Social Media mit irgendwelchen Influencern, die alles Mögliche in Quatsch verkaufen können und die Menschen kaufen das. Aber dass jetzt diese Propaganda, diese Hamas- oder Terrorpropaganda, sage ich grob dazu, die wurde ja von Katar und auch vom islamischen Regime im Iran über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut. Das beobachte ich ja auf Social Media gerade seit Jahren, diese Propaganda. Und es war immer sehr bewusst, oder auch die Muslimbrüder, ja, die Muslim Brotherhood, die haben zum Beispiel eine ganze Ausbildungsstelle, wenn man das so sagen kann, wo sie wirklich Menschen ausbilden, wie sie, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, in den Medien sind, wie sie diese islamistische Propaganda, diese Terrorpropaganda gekonnt unter die Leute bringen. Das wurde auch natürlich auch total unterschätzt. Klar, der Staatsschutz, da habe ich auch neulich mit jemandem drüber gesprochen, ist total, kommt da natürlich nicht hinterher und das ist alles zu viel. Aber es ist, diese Propaganda hat einfach Wirkung gezeigt und diese Bilder, die jetzt auch gegen Israel eben von der Hamas verbreitet werden, es wird gar nicht mehr. Also es wird gar nicht mehr differenziert auch drüber gesprochen. Jetzt mal blöd gesagt, weil du hast ja gefragt, kann man über Antisemitismus oder über Israel normal reden, jetzt in der deutschen Öffentlichkeit? Ich habe das ja auch schon gesagt. Und wenn ich jetzt sage, natürlich leiden die Menschen in Gaza. Und natürlich gibt es auch Menschen, die nicht genug zu essen haben, Menschen, die verletzt werden, getötet werden in kriegerischen Auseinandersetzungen, Entschuldigung. Aber es gibt keine gewollte Hungerskampagne, Hungersnot, so wie das zum Beispiel die Hamas und auch die Medien sehr, sehr breit ausdiskutiert haben, weil wir einfach Zahlen sogar von der UN selber, die UN selber publiziert ja die Zahlen, wie viel humanitäre Hilfe da reinkommt. Es sind Tonnen und Tonnen und Tonnen täglich, die da an Essen reinkommen. Dass sie nicht ordentlich verteilt werden, das ist überhaupt gar keine Frage. Und dass nicht jeder dort genug zu essen hat und nicht alles, was ich sag mal jetzt in Deutschland oder in Israel zu essen haben, das ist auch klar. Es ist jetzt kein, das ist eben generell eine arme Region, ja, die von einer Terrororganisation regiert ist. Es ist klar, dass das denen nicht gut geht. Aber ich verfolge seit Monaten ungefähr zehn Cafés und Restaurants, die wirklich super schick eingerichtet sind, wo täglich Stories posten, dass sie super tolles Essen haben. Und das aber sozusagen gleichzeitig, wenn ich nicht behaupte, dass es gar keine Hunger oder gar kein oder Not oder Leid in Gaza gibt, das ist schon kontrovers. Aber es ist die Realität. Schaut euch mal, jeder kann auf Instagram reingehen und sich das angucken. Sowohl das Leid als auch viele Cafés und Restaurants, wo es den Menschen offensichtlich sehr, sehr gut geht. Das ist eben natürlich eine Klassengesellschaft, wie es eben auch in vielen Diktaturen und in vielen Terrorregimen eben so ist. Aber genau diese Differenzierung ist einfach, wird überhaupt nicht gemacht und wird gar keine verschiedenen Meinungen mehr zugelassen. Es ist entweder schwarz oder weiß und wenn du grau sagst oder nicht weiß sagst, dann kann man mit dir nicht diskutieren und dich zu dem Thema befragen.
Ja, wie in so vielen Bereichen, dass eben dieses, wie du sagst, dieses lineare Denken, was die Menschen verwenden, das hat einfach überhand genommen, das stimmt. Jenny, ich würde ganz gerne mal auf euer Buch eingehen. Und zwar, ihr habt es ja genannt, Unser Israel gibt es nicht mehr. Das ist ein Titel, da habe ich am Anfang gedacht, was meinen die zwei Mädels damit? Als ich es dann gelesen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich das so einigermaßen nachvollziehen oder ich kann es nachvollziehen, aber ich würde es ganz gern für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, vielleicht nochmal aus deinem Mund hören. Warum habt ihr euch für diesen Titel entschieden?
Also es war ein Vorschlag von Susanne, weil sie das gerade nach dem 7. Oktober anscheinend von sehr, sehr vielen israelischen Freundinnen und Freunden gehört hat. Unser Israel gibt es nicht mehr. Und das fand ich auch so als Titel eigentlich sehr, sehr gut und sehr zutreffend und ansprechend. Auch ein bisschen provokativ natürlich, klar. Unser Israel gibt es nicht mehr. Was wir damit meinen, ist, dass Israel sich sowohl nach dem 7. Oktober und auch mit dem Antisemitismus natürlich äußerlich ganz anderen Gefahren und ganz andere Auseinandersetzungen erfahren hat. Und mit diesem Trauma, alles, was wir besprochen haben und eben die Angriffe auch von überall, ich meine, dass Iran Israel direkt angreift, das waren ja auch natürlich neue Dimensionen, die wir so bisher nicht kannten und aus 7 Richtungen angegriffen werden, also was die Sicherheit angeht und das Äußerliche, aber auch innerhalb des Landes, das hat natürlich schon angefangen vor dem 7. Oktober. Deswegen, es bezieht sich ja nicht nur auf den 7. Oktober, sondern ich schreibe auch über die Demokratieproteste. Und da hat es ja bereits angefangen, dass sich Israel innerlich auch sehr verändert hat und auch miteinander intern gerungen hat, durch die Demokratieproteste, durch die Justizreform. Und es wurde auch innenpolitisch oder in der Gesellschaft auch viel, viel aggressiver miteinander. Und das ist das, was sich eben verändert hat. Darüber schreiben wir. Oder bei Susanne ist das auch so ein bisschen der Punkt, noch der zusätzliche Punkt, dass sie sagt, früher hätte ich noch beispielsweise irgendwie einen jüdischen Freund mit nach Westjordanland noch mitgenommen. Jetzt ist es einfach undenkbar. Also auch so diese wo geht das hin? Gibt es noch irgendwie Frieden? Das ist auch etwas, was sich extrem verändert hat.
Hat sich, nachdem ihr jetzt euer Buch veröffentlicht habt, das ist jetzt Anfang dieses Jahres rausgekommen, hat sich bei dir im Leben irgendwas verändert, positiv oder negativ?
Seit dem Buch? Also ich bin auf jeden Fall total stolz auf mich. weil Deutsch ist ja auch nicht meine Muttersprache. Und muss man dazu sagen, ich habe eigentlich ein anderes Buch angefangen zu schreiben, da bin ich auch noch dran, eher über meine Integrationserfahrungen in Deutschland, sozusagen ich als Kind und Teenager. Und dann kam eben die Proteste und der 7. Oktober, deswegen habe ich mich entschieden, dieses Buch vorzuziehen. Aber ich hatte ehrlich gesagt immer, egal was ich geschrieben habe, immer sehr, sehr große Unsicherheiten, wenn man nicht in der Muttersprache schreibt und aber trotzdem dann total ehrgeizig ist und denkt, es muss aber total gut werden, ja, so die Ansprüche, die man an sich selbst dann hat. Ich hatte total Angst davor, ob das wirklich gut genug ist. Also auch was ich geschrieben habe. Und als es dann draußen war und die Menschen das ganz toll fanden und ganz viel gelobt wurde, ob in Rezensionen oder halt einfach Follower, Leserinnen und Leser, hat mich das total natürlich schon irgendwie stolz gemacht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das Buch sich nicht so gut verkauft wie von Menschen, von denen man das vielleicht nicht unbedingt wollen würde, aber das Leben ist ja leider, wie mein Mann immer zu den Kindern sagt, das Leben ist halt nicht fair. aber das ist natürlich wünscht man sich, dass so die eigene Arbeit natürlich viel mehr Wertschätzung bekommt, aber ich bin trotzdem stolz auf mich, dass ich das geschafft habe,
Also mir hat es auch sehr viel Freude gemacht zu lesen, weil es von der Sprache her schön zu lesen ist. Also das kann ich dir so als Rückmeldung geben. Danke. Ich hätte überhaupt nie gemerkt, dass du keine, so schön auf Neudeutsch, Native-Speaker, dass du das nicht bist, wäre mir nicht aufgefallen. Was ich sehr schön fand, ist, dass Frau Glas und du, dass ihr es geschafft habt, verschiedene Perspektiven mit reinzubringen, weil ihr habt ja auch diesen Untertitel, zwei Standpunkte, eine Freundschaft. Und man merkt schon, dass ihr beide natürlich unterschiedliche Meinungen habt, ist aber absolut auch beim anderen immer Last. Also ihr könnt euch wahrscheinlich auch gut streiten und danach auch wieder gut vertragen. Und das finde ich, das liest man in dem Buch raus. Und ich finde es auch spannend, weil ihr diese zwei Perspektiven einfach drin habt. Und man merkt es auch, es sind zwei unterschiedliche Schreibstile. Es ist aber zum Lesen recht flüssig. Habt ihr es auch in eine andere Sprache noch übersetzt? Also gibt es das vielleicht auch in Englisch oder in Hebräisch? Oder?
Im Moment ist das nicht geplant. Mal gucken, man kann ja nie wissen. Na, das Buch kann sich ja manchmal unterschiedlich entwickeln. Manchmal ist der Anfang ein bisschen schwer und dann kommt da mehr. Vielleicht wird auch nichts mehr kommen. Aber ja, im Moment ist natürlich schade, gerade so für jetzt Freunde, die hier in Israel sind und kein Deutsch können. Es ist natürlich schade, dass sie das nicht lesen können, aber es ist okay. Es ist okay. Das ist ja auch für ein deutsches Publikum geschrieben. Ich glaube, dass Hebräisch wäre das, glaube ich, ein bisschen, wäre das gar nicht so interessant, weil da ja viele Sachen drinstehen, die jetzt für das israelische Publikum jetzt nicht so, du sagst so, ah, interessant.
Jenny, ich würde ganz gerne zum Schluss des Podcasts nochmal vielleicht so ein bisschen das Spotlight auf ein bisschen Hoffnung richten. Also ich hoffe mal, dass wir sowas vielleicht schaffen. Wenn du jetzt aber auf das Gesagte so reflektierst, hast du da irgendwo einen kleinen Hoffnungsschimmer oder hast du irgendwo eine persönliche Kraft, wo du sagst, hier sind zwar schwierige Zeiten, aber?
Ich wollte das letzte Kapitel eigentlich nicht immer die Friedensfrage nennen, weil mich das immer am Ende von Talkshows oder Interviews wird immer gerade jetzt bei Israel mal gefragt, naja, wie ist denn jetzt die Aussicht auf den Frieden? Mhm. Als ob das jetzt sozusagen Frieden, das ist was, wonach was am Ende von jedem Konflikt steht oder von jedem Krieg. Das ist einfach, ja, ein bisschen, finde ich, ein bisschen naiv gedacht. Aber ich verstehe natürlich ich verstehe den Wunsch immer so ein bisschen Aussicht auf das Positive oder Optimistische zu haben. Und natürlich stelle ich mir die Frage jeden Tag, wo ist die Aussicht, wo ist die Hoffnung, wo ist der Optimismus, noch weiterzumachen und weiter aufzustehen und weiter zu kämpfen. Und ich glaube, zum einen ist das mit Sicherheit, bei mir zumindest, meine Kinder. Wobei mein Mann das mittlerweile irgendwie ein bisschen pessimistischer ist. Da sagst du, oh mein Gott, welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern? Aber ich denke mir, auch meine Kinder sehen ja, was wir tun, was ich mache. Und ich versuche sie auch zu bewussten und guten Menschen zu erziehen, die eben auch weiter für das Gute kämpfen werden. Und gegen Diskriminierung kämpfen. Und das sehe ich auch an einer oder anderen Stelle. Bin da auch ein bisschen stolz auch auf meine Kinder, dass die das sehr bewusst wahrnehmen. Und auf der anderen Seite ist das etwas, wo ich vielleicht so ein bisschen im Vorteil bin, weil ich eben auch viele Follower habe und die mir wirklich täglich, die vor allem, die mich auch ein bisschen länger verfolgen, wirklich täglich Nachrichten schreiben und sagen, danke für alles, was du tust. Wir finden das total nicht nur interessant, sondern uns hilft das auch weiter, uns in den Diskussionen, die wir mit unseren Freunden oder Familien führen. Das heißt, es ist nicht, und ich sage das auch immer wieder, auch anderen Menschen, die vielleicht nicht so eine große Reichweite haben, es ist nicht sinnlos, was wir machen. Es wird gesehen und gehört und das hilft Menschen. Und wir müssen einfach zusammenhalten. Es ist, es wird, glaube ich, immer wieder, ich habe neulich ein Interview mit einem Soldaten gemacht und er sagte, das so fand ich sehr schön, er liebt das Musical, Gott, wie ist das denn das auf Deutsch? Der Fiddler on the Roof.
Ach, der Geiger auf dem Dach, glaube ich.
Genau.
Anatevka heißt es. Auf Deutsch heißt es Anatevka.
Das aus dem Jiddischen. Und der sagt dort, das Dach ist, wird immer wackelig sein und trotzdem spiele ich weiter. Und er sagte, das ist auch das, was ihm auch Hoffnung gibt. Wir werden immer, also gerade bei unserem Thema, wir werden immer auf einem wackeligen Boden laufen. Und trotzdem machen wir weiter. Und trotzdem lohnt es sich, auch weiterzumachen. Ein anderer, ein israelischer Politiker hat mir neulich gesagt, bei einem meiner Veranstaltungen, wir sind wie Feuerwehrleute. Es wird immer Feuer geben. Du kannst nie eine Welt haben ohne Feuer. Und wir setzen unser Leben, bringen unser Leben in Gefahr. Und solche Menschen gibt es, ja, ob jetzt Feuerwehrmenschen oder Polizisten, Ärzte und so weiter, die eben das als Aufgabe haben oder das als Aufgabe spüren, genau das zu tun. Und genau da eben das Feuer ein wenig kleiner zu machen. Es wird nie ausgehen. Aber wenn ich dafür sorgen kann, dass es jemanden retten kann, weil ich vielleicht an einer Stelle schaffe, das Feuer kleiner zu machen, dann hat sich das ja schon gelohnt. Ich glaube, wir müssen einfach wieder lernen, miteinander zu reden, miteinander zu diskutieren. Und das ist ja auch so ein bisschen die Philosophie von unserem Buch, von Susanne und mir. Mhm. Auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat, solange man sich natürlich auf dem demokratischen Boden bewegt, also keine extremistischen Meinungen hat oder diskriminierende Meinungen hat, sollte man und kann man miteinander diskutieren und kann man auch verschiedene Meinungen haben und Argumente austauschen und auch respektvoll miteinander umgehen. Und das ist das, was ich mir wünsche und wo wir auch so einen kleinen Beitrag mit unserem Buch dazu geleistet haben. Es ist nicht populär, es ist viel populärer draufzuhauen, aber das ist nicht das, was ich persönlich erreichen möchte.
Mhm. Jenny, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Mir hat es Freude gemacht, mit dir in den Austausch zu gehen. Und ja, ich sage dann einfach mal, bleib behütet, pass auf dich auf und Shalom.
Dankeschön.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?